möchte gerne auf meiner Reise eine lokale Droge probieren, bis hin von ich gehe nirgendwo hin ohne meinen Sangria-Eimer. Drogen, Gesetz oder Kriminalität kann mir hier nicht wirklich was anhaben, denn ich bin doch jetzt gerade in meiner ganz besonderen Erfahrung.
Psychoaktiv. Dein Podcast mit Suchttherapeutin Stefanie Bötsch. Zieht's euch rein.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute ist die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir hören uns danach Anfang September wieder. Ich muss noch ganz genau schauen, wann. Ich habe jetzt leider das genaue Datum nicht da. Aber könnt ihr euch darauf verlassen, wie jedes Jahr, wir starten im September wieder rein. Und für die letzte Folge vor der Sommerpause habe ich mir ein Thema rausgesucht, wo ich dachte, ah ja, das wird schon nicht so komplex sein. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese Idee komme. Es ist natürlich Schwachsinn. Und zwar sprechen wir heute ein bisschen über Drogentourismus. Und ja, ich fand es ganz interessant, wie sich dieses Thema über die Recherche auch für mich entwickelt hat, um irgendwie so ein bisschen ein ganzheitlicheres Bild darzustellen. Denn die Idee, dass ich mal ein bisschen über Drogentourismus sprechen möchte, kam tatsächlich mehr auf Grundlage von sehr negativer Berichterstattung. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber in mein Newsfeed wurde letztes Jahr mehrere Artikel darüber reingespült, dass eben ein 22-jähriger Schweizer in Kolumbien gestorben sei. Und er war halt dort mit seinen Freunden sehr exzessiv feiern, haben sehr hohen Mischkonsum betrieben. Und man geht davon aus, dass er am Ende deswegen gestorben ist, weil das Kokain mit Fentanyl gestreckt war. Also wirklich super tragische Geschichte. Und da dachte ich mir, hey, es wird vielleicht voll Sinn machen, mal so auch eine Safer-Use-Folge zu machen zum Thema Drogen konsumieren im Ausland. Und das Thema wurde dann Anfang dieses Jahres wieder sehr aktuell, als mir eine Bekannte erzählt hat, dass sie in Thailand war und im Hostel eine Frau getroffen hat, die erzählt hätte, dass ihre Freundin am Tag zuvor gestorben sei, auch an Mischkonsum. Und ich fand das so schlimm. Und ja, fand es einfach wichtig, mal offen über Konsum im Urlaubskontext zu sprechen, weil ich auch finde, da wird nicht so häufig drüber gesprochen. Wenn überhaupt, gibt es eben diese ja wirklich tragischen Geschichten, die halt in den Medien erzählt werden. Aber ja, wir schauen uns das heute mal so ein bisschen allgemeiner an. Denn natürlich muss Drogenkonsum im Urlaub nicht tödlich enden. Die meisten Menschen, die Drogen im Urlaub konsumieren, werden nicht solche lebensverändernden negativen Erfahrungen machen. Das sind allerdings Vorkommnisse, die auch kein Aufsehen erregen. Logischerweise gibt es keinen Bericht davon, dass Person X im Land Y war und da spannende Erfahrungen mit Drogen gemacht hat. Das gibt es nicht. Es wird erzählt, was schiefläuft. Ich habe zum Thema Drogenkonsum im Ausland auch eine sehr persönliche Meinung, die sehr daher schöpft, dass ich auch sehr viel im Ausland unterwegs war. Das besprechen wir aber am Ende dieser Folge. Aber bevor wir gleich in die Folge reinstarten, geht noch ein besonderer Gruß an Stefan und Elmar raus. Danke für eure Unterstützung über PayPal. Und jetzt lasst uns in die Folge starten. Was ist eigentlich Drogentourismus? Ich finde, wenn man den Begriff Drogentourismus hört, hat das gleich so was Exzessives. Viele haben so, glaube ich, ein ganz gewisses Bild im Kopf. Aber Drogentourismus ist tatsächlich, oder beziehungsweise kennt man ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen als Drogentourismus bezeichnen. Kommen wir vielleicht mal zu der grundlegenden Erklärung von Wikipedia. Wikipedia schreibt, Drogentourismus bezeichnet die Spezialform des Grenztourismus, bei der die Beschaffung oder der Konsum von Betäubungsmitteln in einem anderen Land im Vordergrund steht. Also, was lesen wir hier raus? Was meiner Meinung nach auf jeden Fall auch so ist, ist einmal der Aspekt der Beschaffung. Das heißt, ich gehe in ein anderes Land, wo bestimmte Drogen günstiger sind, um sie mir dort zu beschaffen, um entweder mit nach Hause zu nehmen oder um sie dort vor Ort zu konsumieren, weil es einfach günstiger ist. Da haben wir auch gleich ein Motiv dahinter mit dabei. Und das kann auch wirklich ganz unterschiedlich sein. Das können die günstigeren Zigaretten in Polen oder in Tschechien zum Beispiel sein, dass man da hingeht. Das kann man eben auch schon als Drogentourismus bezeichnen. Aber was vielleicht auch ganz klassisch ist, ist nach Amsterdam zu gehen zum Cannabis konsumieren, weil es dort geduldet wird. Und das ist auch Drogentourismus. Die andere Frage ist, ob der Konsum immer im Vordergrund steht. Weil ich finde, das hat dann immer so ein bisschen was, als würde das sich durch den ganzen Urlaub ziehen. Und solche Urlaube gibt es. Ein ganz klassischer Drogentourismus, wo der Konsum irgendwie durchgehend im Vordergrund stehen kann, sind zum Beispiel wirklich gezielte Saufurlaube, sei es zum Ballermann nach Mallorca oder zum Goldstrand nach Bulgarien, wo Menschen hingehen, wirklich nur um durchgehend Alkohol zu konsumieren. Es gibt aber auch Menschen, die bis nach Kolumbien fliegen oder bis nach Thailand fliegen und dort wirklich auch versuchen, die ganze Zeit durchzukonsumieren oder das wirklich so der wichtigste Part ihrer Reise ist. Aber ich finde, nur auf den Bereich Exzess zu schauen oder nur auf den Bereich Beschaffung zu schauen, das wird dem Ganzen nicht gerecht, beziehungsweise zeigt nicht alle Arten von Drogentourismus. Es gibt nämlich auch einen Haufen Menschen, die sehr bewusst in Länder reisen, um zum Beispiel Ayahuasca-Zeremonien zu machen. Und sie gehen eben dann in Länder, wo das die Kultur ist und sie genau diesen Kontext eben auch für ihre Zeremonie erleben wollen. Oder aber sie fahren in die Niederlande und machen dort ein Psychedelika-Retreat. Und da passt natürlich die Idee des Exzesses nicht wirklich drauf, sondern es geht hier um die Reise, um eine besondere Selbsterfahrung zu machen und eben in einem Land, wo das auch möglich ist und zum Teilweise auch eben legal möglich ist. Eine weitere Sichtweise von Drogenkonsum im Urlaub, was an dem Punkt ja auch Drogentourismus ist, ist, wenn man grundlegend vielleicht ein Interesse hat, ja, psychoaktive Substanzen, die in dem Land traditionell vertreten sind, zu probieren, ohne dass es jetzt im Vordergrund steht, sondern dass es eher Teil meiner Experiences im Urlaub ist. Zum Beispiel, wenn ich auf eine polynesische Insel gehe, ist es ja durchaus spannend, dort mal in eine Kawakawa-Bar zu gehen, um dort Kawakawa zu konsumieren, weil das dort eben eine lange Tradition ist. An dem Tag, wo ich das mache, oder an den Tagen, wo ich das mache, ist das natürlich auch Drogentourismus und es kann auch Einfluss auf die auf den lokalen Markt haben, wenn das mehrere Leute machen. Aber für mich selbst, sozusagen aus meiner Sicht, ist es ja dann kein Exzessurlaub. Das heißt, Drogentourismus immer mit Exzess gleichzustellen, ist einfach meiner Meinung nach nicht richtig, sondern wirklich auch nur ein Teilaspekt. In der Beschreibung von Wikipedia hatten wir auch gerade den Aspekt, dass man in ein anderes Land geht, um dort Drogen zu konsumieren oder zu beschaffen. Und ich glaube, an dem Punkt müssen wir auch nochmal einhaken, denn es gibt auch nationalen Drogentourismus. Das kann die Fahrt nach Berlin sein, wo man wirklich gezielt zum Feiern und Konsumieren hingeht. Aber es kann auch zum Beispiel ja, das Reisen nach Frankfurt sein, weil man dort eben die dort vorhandene Infrastruktur nutzen möchte, wie zum Beispiel Druckräume, die es in Bayern zum Beispiel nicht gibt. Und es ist bekannt, dass Menschen aus Bayern, vor allem auch aus Franken, das eben nicht so weit entfernt von Frankfurt liegt, nach Frankfurt kommen, um eben auch die Infrastruktur hier vor Ort zu nutzen. Um das vielleicht an diesem Punkt zusammenzufassen, Drogentourismus erfüllt eine weite Range von ich möchte gerne auf meiner Reise eine lokale Droge probieren, bis hin von ich gehe nirgendwo hin ohne meinen Sangria-Eimer oder ich konsumiere alles, was mir auf den Spiegel kommt, kurz Exzess, bis hin zu ich möchte gerne eine ganz besondere Selbsterfahrung machen, zum Beispiel mit Psychedelikern. Bis hin von, ich möchte gerne irgendwo einfach günstig meine Zigaretten kaufen. Bis hin von, ich fahre in Deutschland in eine andere Stadt, um dort eine andere Infrastruktur bezüglich Drogen zu nutzen. Also das erstmal soweit zur Orientierung. Und Beweggründe für Drogentourismus können natürlich genauso vielfältig sein, wie es auch unterschiedliche Arten von Drogentourismus geht. Sei es Geld zu sparen, sei es das Gefühl vom Alltag ausbrechen zu wollen, sei es die Selbsterfahrung, sei es Exzess und Ekstase zu erleben und Grenzerfahrung zu sammeln, sei es das Gefühl, im Ausland endlich mal ja keine Regeln beachten zu müssen, übrigens meiner Meinung nach ein Fehlurteil, aber dazu kommen wir später, sei es Experimente mit einer anderen eigenen Persönlichkeit, sei es Spaß, sei es, wie schon häufiger gesagt, eine andere Drogenkonsuminfrastruktur, sei es den Alltag zu verdrängen oder sei es schlichtweg eine vorliegende Abhängigkeitserkrankung, die es einem gar nicht ermöglicht, plötzlich 2 Wochen auf Drogen zu verzichten und eben auch ja, Reisen mit dem Konsum verbinden zu müssen, weil es eben Teil der Erkrankung ist. So viel erstmal zur Orientierung in den Themenkomplex Drogentourismus. Schauen wir uns mal ein paar ja, geschichtliche Aspekte an, denn vielleicht denkt man sich, ja, Drogentourismus, das ist irgendwie was, was gerade so erfunden ist, ist natürlich nicht so und Drogen aus anderen Ländern kennenzulernen, ist halt auch schon immer Teil unserer Geschichte. Der Konsum unterschiedlicher psychoaktiver Substanzen aus anderen Ländern kennenzulernen, ist natürlich auch Teil von kulturellem Austausch. Wenn wir uns jetzt geschichtliche Hintergründe anschauen, und ich werde nur so ein paar kleine Beispiele anführen, ist es schwierig, von Drogentourismus zu sprechen. Denn viele Entdeckungen fanden natürlich statt im Rahmen von Kolonialismus. Ein Beispiel hierfür sind zum Beispiel die Kokablätter. Die Spanier entdeckten die Kokablätter schon recht früh und zwar während ihrer Eroberung des Inka-Reiches im frühen 16. Jahrhundert, also etwa um 1530. Die spanischen Konquistadoren bemerkten, dass die Inka und andere indigene Völker eben diese Blätter kauten, um Müdigkeit und Hunger zu bekämpfen und auch mit der Höhenlage in den Anden klarzukommen. Fast 200 Jahre später, und zwar 1750, wurden dann die ersten Kokasträucher nach Europa gebracht. Und 100 Jahre später wiederum wurde dann vom Deutschen Albert Niemann 1860 die aktiven Komponenten des Strauches isoliert. Das Ergebnis kennt ihr alle, und zwar Kokain. Kokain verbreitete sich dann immer mehr in der westlichen Welt und wie wir schon in der Prohibitionsfolge gelernt haben, also vorletzte Folge, glaube ich, wurde Kokain reguliert abgegeben, solange man eben Rezept hatte. Übrigens hat auch Sigmund Freud dafür gesorgt, dass Kokain in Deutschland bekannter wurde, denn er war eine Zeit lang sehr überzeugt von der Wirkung von Kokain und hat dementsprechend auch mehrere Texte dazu verfasst. Aber auch Opium fand seinen Weg aus dem Ausland nach Europa. Opium hat eine jahrtausendalte Geschichte und wurde bereits im antiken Mesopotamien verwendet. Durch Handelsbeziehungen zwischen dem Osmanischen Reich und Europa gelangte das Opium im 17. Jahrhundert schon in den europäischen Raum. Besonders stark war der Einfluss der britischen und französischen Kolonialmächte, die im 19. Jahrhundert im Zuge der Opiumkriege die Verfügbarkeit und Nutzung von Opium in Europa erhöhten. Und in dieser Zeit war eben Opium nicht nur als Schmerzmittel weit verbreitet, sondern auch in künstlerischen und intellektuellen Kreisen beliebt. Ähnliche Beispiele gibt es auch noch mit anderen Substanzen, wie zum Beispiel Haschisch, aber auch der Muskatnuss. Das sind einfach Bräuche, die in anderen Ländern eine Rolle gespielt haben und nach Europa gebracht wurden. Aber es gibt auch Beispiele, die mehr Richtung Drogentourismus gehen. Zum Beispiel gibt es den Club des Haschischins in Paris. Und das war vor allem ein Treffpunkt für französische Schriftsteller, Künstler und Intellektuelle des 19. Jahrhunderts. Und der Club war sehr bekannt für seine sehr berühmten Mitglieder und seine Rolle in der Förderung der Bekanntheit von Haschisch in der literarischen und künstlerischen Szene. Und zwar waren in dem Club hauptsächlich Franzosen vertreten, allerdings gibt es klare Hinweise darauf, dass der Club auch internationale Besucher anzog, insbesondere aus anderen Teilen Europas. Und diese Reisenden kamen eben oft, um an den experimentellen und intellektuellen Diskursen teilzunehmen, die im Club stattfanden und natürlich auch, um Haschisch zu konsumieren. Ein weiteres, würde ich sagen, auch sehr bekanntes Beispiel sind zum Beispiel die Hippie-Trails. In den 60ern und 70er Jahren haben sich vor allem junge Menschen auf dem Weg Richtung Indien, Neapel oder Afghanistan gemacht, mit dem Ziel auch so wenig Geld wie möglich auszugeben. Bei diesen Reisen konnten Drogenerfahrungen mit Cannabis, LSD, Mescalin, aber auch Heroin und Amphetamine eine wichtige Rolle gespielt haben. Und auf dem Weg haben sich auch so Konsum-Hotspots entwickelt, wie zum Beispiel Goa in Indien. Aber an dieser Stelle sei nochmal sehr wichtig zu betonen, was wir ja auch in der Prohibitionsfolge gelernt haben, dass es war bestimmt Menschen gab, die genau diese Reiseart genutzt haben und bei denen Drogen eine ja sehr, sehr zentrale Rolle in dieser Reise gespielt haben. Aber gerade diese Hippie-Bewegung war natürlich auch eine ungewollte soziale Bewegung. Und Drogen wurden genutzt, um diese Bewegung abzuwerten und diese Menschen eben auch schlecht darzustellen. Deswegen, ja, es gab Menschen, die Drogen konsumiert haben, aber es gab auch viele Menschen und wahrscheinlich die meisten Menschen, die genau diese Wege genommen haben und bei denen Drogen nicht im Mittelpunkt standen. Also das nur als kleine Hintergrundinformation. Aber grundlegend kann man sagen, sowohl psychoaktive Substanzen aus anderen Ländern kennenzulernen, sie vielleicht nach Europa zu implementieren, aber auch woanders hinzugehen, um ungestörter Drogen zu konsumieren, findet man auch Hinweise in der Geschichte und ist jetzt halt nicht was komplett Neues.
Werbung.
Hey, du hast keine Lust mehr auf Werbeunterbrechungen? Dann werd doch Mitglied bei Psychoaktiv Plus. Hier kannst du den Podcast auf deinem Lieblingsplayer werbefrei hören und unterstützt damit auch noch meine Arbeit. Außerdem bekommst du Zugriff auf das Psychoaktive Magazin, in dem ich immer wieder Artikel zu unterschiedlichen Themen schreiben werde, die so nicht im Podcast vorkommen. Außerdem gibt es Transkripte zu den Folgen und ab und zu auch eine Bonusfolge. Das Schöne ist auch, dass man sich bei Psychoaktiv Plus super austauschen kann, da die Kommentare nur von Mitgliedern geschrieben und gelesen werden können. Ich freue mich riesig, wenn ich dich bei Psychoaktiv Plus begrüßen darf. Den Link findest du einfach in der Folgenbeschreibung. Aber kommen wir mal wieder zurück in die heutige Zeit und ein bisschen zu Safer-Use-Regeln beziehungsweise zu Dingen, über die man sich vorher Gedanken machen sollte, bevor man Drogentourismus betreibt. Im allerersten Schritt sollte man sich erst einmal ganz bewusst machen, in welchem Land man ist beziehungsweise in welches Land man reisen möchte. Ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, dass mögliche Beweggründe, Drogentourismus zu machen, so ein bisschen die Idee ist, naja, als Tourist kann mir eh keiner was, als Tourist muss ich keine Regeln befolgen. Das ist natürlich Quatsch. Die Regeln des Landes treffen auf dich auch zu. Und deswegen gilt es, sich vorab zu informieren, welche Gesetze in dem Land überhaupt da sind. Und an dieser Stelle wird es auch ziemlich schnell auch ein bisschen tricky, denn manchmal sind die Gesetze und die rechtlichen Konsequenzen auch häufig in einem gewissen Kontrast zu dem, was man vor Ort vorfindet und welche Drogeninfrastruktur man vor Ort vorfindet. Ein ganz gutes Beispiel dafür ist eigentlich Thailand. Denn in Thailand gibt es Orte, die für Partys und Drogen extrem bekannt sind. Man bekommt Drogen angeboten, es wird teilweise sehr öffentlich konsumiert. Aber Thailand hat halt im Gegensatz dazu auch extremst strenge Gesetze. Schon der Besitz geringer Mengen psychoaktiver Substanzen kann zu ziemlich hohen Freiheitsstrafen führen, da dieses eben auch relativ schnell als Handel ausgelegt wird. Außerdem liegen bei einigen drogenbezogenen Delikten nach thailändischem Strafgesetz auch die Möglichkeit vor, eine Todesstrafe zu verordnen. Und ja, das ist irgendwie bizarr, wenn man überlegt, welche Geschichten einen von Bangkok und anderen Gegenden manchmal erreichen, in denen wirklich drogenintensiv Party gemacht wird. Und wenn man sich so durch vorn klickt, gibt es auch einige Geschichten, wo Touristen sich eben auch ja im Prinzip aus den Strafen rausgekauft haben. Also dass das eben auch funktioniert. Aber es halt auch kein Garant ist, denn ich habe auch Beiträge gelesen von Menschen, deren Freunde im Gefängnis gelandet sind. Und da haben wir halt wirklich eine sehr inkonsequente Durchsetzung des Gesetzes vorliegen, gepaart mit einer Szene, wo teilweise viel konsumiert wird. Und das sollte einem einfach im Klaren sein. Und dass diese Gesetze auch willkürlich oder unwillkürlich auch plötzlich auf einen selbst angewendet werden können. Aber örtliche Regeln gelten auch für Substanzen, die bei uns zum Beispiel legal sind. Es gibt nämlich zum Beispiel auch Länder, in denen der öffentliche Alkoholkonsum verboten ist, wie zum Beispiel Saudi-Arabien. Und verstößt man dagegen, kann es eben schlichtweg zu Konsequenzen kommen. Man kann nicht davon ausgehen, dass die Regeln und Gesetze, die bei uns zu Hause gelten, einfach für einen auch im Ausland gelten. Also Regel Nummer 1, schaut, was es für gesetzliche Regelungen gibt und entscheidet auf Grundlage dessen. Ein weiterer Aspekt ist aber auch, dass man sich natürlich auch klar sein muss, dass der eigene Konsum Einfluss auf die dortige Kultur haben kann. Und was für einen selbst ein Urlaubsspaß ist oder ein interessantes Erlebnis, natürlich auch Orte, Communities, Gegenden in gewisser Art und Weise verändert. Und das muss nicht immer negativ sein, ne? Also auch logischerweise, Tourismus hat immer auch den positiven Effekt, dass es Geld in ein Land bringt und dort eben die Wirtschaft stärkt. Dass Menschen Ayahuasca-Zeremonien im Ausland machen wollen, hat eben auch Geld in Regionen gebracht, die sonst wahrscheinlich nicht von Tourismus erreicht worden wären und diesen Communities sehr geholfen hat, sich irgendwie zu setteln und ihre Kultur auch aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite natürlich hat die Kommerzialisierung von Ayahuasca-Zeremonien dazu geführt, dass es auch eine Entfremdung der ursprünglichen spirituellen Tradition gab und man halt viel mehr geschaut hat, ja, den Beweggründen und Bedürfnissen der Touristen entgegenzukommen. Ein weiterer Aspekt, den man in dem Rahmen auch bedenken kann, dass so Hotspots, die sehr auf Drogen und Party ausgelegt sind, natürlich auch mit der Zeit zu Hotspots für Arbeit im illegalen Bereich werden. Das heißt, die Kriminalität steigt, aber dass eben auch für Menschen Beschäftigung als Dealer oder auch im Rahmen von Sexarbeit attraktiver wird, weil das eben in diesen Gegenden mehr gefragt wird. Ob Menschen das vor Ort freiwillig machen oder eher aus Armut und Not, sei dementsprechend mal dahingestellt. Und natürlich kann man jetzt argumentieren, dass wenn ich ja aufgrund dessen, dass zum Beispiel Drogen-Hotspots bzw. Party-Hotspots entstehen und das Kultur vor Ort zerstört, dass wenn ich das jetzt nicht mache, dass das überhaupt nichts ändert, weil das müssten ja ganz viele machen. Aber das ist, ja, genau diese Argumentation hat man mit vielen Dingen und ich wollte es an diesem Punkt einfach ansprechen und man darf das einfach in seine allgemeine Entscheidung mit einbeziehen oder eben nicht. Grundlegend ist aber immer zu sagen, respektiert die Kultur und die Gesetze vor Ort, man ist halt schließlich Gast in dem Land. So, und jetzt möchte ich nochmal ganz konkret zu Safer-Use-Aspekten im Urlaub kommen, die, finde ich, im Rahmen von Urlaub einfach nochmal wichtig sind, beziehungsweise so ein paar Grundlagen und Guidelines, die dafür sorgen kann, dass man ja grundlegend ein bisschen reflektierter in den Urlaub geht, wo ja der Konsum von psychoaktiver Substanzen eine Rolle spielen soll. Und das allererste ist, dass wenn ihr das vorhabt und mit Freunden oder ja mit einer Gruppe dorthin wollt, sprecht vorher, was genau ihr drogentechnisch in eurem Urlaub vorhabt. Damit meine ich nicht, das jetzt irgendwie bis ins kleinste Detail auszuarbeiten, aber es sollte jedem klar sein, was für eine Art von Urlaub man eigentlich plant. Denn im Urlaub ist es deutlich schwieriger, sich abzuschotten oder einfach andere Dinge außerhalb der Gruppe zu unternehmen. Jeder sollte die Möglichkeit haben, einen Urlaub, in dem viel konsumiert wird, abzulehnen. Aber auch wenn zum Beispiel nur in Anführungszeichen eine einzige psychedelische Erfahrung geplant wird, sprecht darüber, dass ihr das gerne machen wollt. Denn auch hier geht es nicht nur um die Zeit der Erfahrung selbst, wo man sagt, naja, da macht halt jeder einen Tag was anderes, sondern auch um die Tage danach. Das heißt, wenn das jemand aus der Gruppe nicht möchte, kann das schnell dazu führen, dass diese Person außen vor ist, auch für den kompletten Rest des Urlaubs. Und in dem Aspekt finde ich auch noch wichtig zu erwähnen, dass die Person, die keine Lust hat zu konsumieren, auch nicht zwangsläufig der Tripsitter sein muss. Tripsitter zu sein ist eine freie Entscheidung und die Person muss sich selbst überlegen, ob sie die Verantwortung übernehmen möchte. Es ist nicht einfach die letzte Person, die noch nüchtern ist. Also das vielleicht auch noch wichtig an dieser Stelle zu erwähnen. Als nächster Punkt, informiert euch vorab, so gut es geht, über die Reinheit von psychoaktiven Substanzen vor Ort. Beziehungsweise prüft die Nachrichten, ob es irgendwelche Berichte gibt über besondere Verunreinigungen oder anderen Vorfällen im Rahmen von zum Beispiel Zeremonien gibt und zieht aus den Erfahrungen Konsequenzen. In vielen Ländern gibt es leider kein Drug-Checking, aber in manchen eben schon, zum Beispiel in Kolumbien. Das kann man auch selbst nutzen. Es lohnt sich also nachzuschauen und sich grundlegend darüber zu informieren, was die Erfahrung von anderen ist. Der nächste Punkt ist, dass ihr euch vorab informiert, an wen ihr euch im Notfall wenden könnt. Wisst die internationale Notrufnummer und habt im besten Fall einen nüchternen Tripsitter mit am Start, einen freiwilligen Tripsitter mit am Start, der eben unterstützt, dass alles so glatt wie möglich läuft. Der nächste Aspekt ist, setzt euch Grenzen. Und ja, ich weiß, es ist für viele Touristen irgendwie kontraintuitiv. Man möchte ja gerne im Urlaub sich keine Grenzen setzen oder vielleicht auch gerade dieses grenzenlose Erleben, Vollgas vielleicht geben. Aber das kann halt auch einfach unfassbar überfordernd für den Körper sein. Also schaut, dass ihr regelmäßig esst, dass ihr Wasser trinkt und dass ihr Konsumpausen macht in dem Urlaub, damit es euch auch danach und währenddessen so gut wie möglich geht. Und last but not least, also auch ganz wichtig, konsumiert nicht nur, weil es alle anderen tun. Ich glaube, auch das ist ein sehr herausfordernder Aspekt. Vor allem, wenn der erste Tipp nicht durchgeführt wurde und man sich plötzlich in einem Urlaub befindet, wo alle in der Gruppe super viel konsumieren, aber man selbst überhaupt keine Lust hat darauf. Aber auch, wenn man zum Beispiel alleine durch die Gegend reist. Ich war selbst in der Backpacker-Kultur unterwegs und da kommt es schon schnell zustande, dass man in eine Art Parallelwelt abtaucht und dann einfach mal macht, weil das ja irgendwie alle um einen rum machen. Es klappt ja irgendwie bei anderen auch und die haben ja auch gute Erfahrungen und es wird schon irgendwie passen. Nun, dann kommt es halt schon auch dahin, dass Menschen in Thailand nicht wissen, dass hier eigentlich extrem strenge Drogengesetze vorherrschen. Und deswegen hier ganz einfach der grundlegende Appell: Informiere dich immer selbst über die Drogen, die du konsumieren möchtest. Informiere dich selbst über das Land, was du konsumieren möchtest. Eine positive Erfahrung von anderen ist kein Garant für dich, dass du eine positive Erfahrung hast. Aber auch die negative Erfahrung von anderen ist kein Garant darauf, dass du eine negative Erfahrung hast. Informiere dich also immer selbst. Hörensagenquellen sind dabei einfach nicht ausreichend. So, ganz zum Schluss möchte ich noch meine ganz persönliche Meinung bezüglich Drogentourismus oder Drogenkonsum in anderen Ländern loswerden. Ich selbst habe ja insgesamt 4 oder inzwischen auch deutlich über 4 Jahre in anderen Ländern gelebt, darunter Uruguay, Kolumbien, Australien und Litauen. Und außer in Uruguay, da war ich noch sehr jung, erst 15, und da war auch so das Reisen nach Uruguay noch nicht so ein Thema, habe ich eigentlich überall auch negative Konsequenzen aufgrund Drogenkonsums im Ausland mitbekommen. Aber natürlich auch ganz viele, die ganz normale, entspannte Erfahrungen gemacht haben und wieder heimgefahren sind. Trotz allem sind diese Geschichten kleben geblieben. In Kolumbien gab es Leute im Hostel, die richtig hart von Dealern abgezogen wurden, die schlechtes Zeug bekommen haben, bis hin zur Erpressung, indem einfach der Reisepass denen weggenommen wurde. Aber auch von fehlgeleiteten Ayahuasca-Zeremonien, wo Menschen einfach keine guten Erfahrungen gemacht haben. In Litauen ging das Gerücht rum, dass jemand inhaftiert wurde im Erasmus, weil er Gras sich von zu Hause hat schicken lassen. Litauen ist in dem Rahmen auch nochmal deutlich strenger als Deutschland. Und in Australien habe ich ein paar Leute kennengelernt, die halt im Rausch des Backpacker-Seins einfach keinen Stopp mehr gefunden haben, weil sie sich einfach in den Konsum haben reintreiben lassen. Was für mich diese ganzen Geschichten, die ich da mitbekommen habe, sehr vereint, sind das, was ich in dieser Folge schon öfters gesagt habe. Dieses Gefühl, unantastbar zu sein als Tourist, dieses Gefühl, ich bin Teil einer anderen Kultur, sei es Backpacker-Kultur, ich bin im Urlaub, Drogen, Gesetz oder Kriminalität kann mir hier nicht wirklich was anhaben, denn ich bin doch jetzt gerade in meiner ganz besonderen Erfahrung. Und in diesem eigenen Rausch auch teilweise so den Respekt vor dem Land, wo man eigentlich gerade ist, verliert. Und das finde ich einfach schade und schwierig und auch einfach gefährlich. Und deswegen war es mir irgendwie wichtig, auch nochmal so über die verschiedenen Safer-Use-Praktiken zu sprechen, um einfach auch mal offen darüber zu reden, wie man reflektiert Konsumverhalten im Urlaub gestalten kann. Denn all das, was man vielleicht annimmt, ist man im Urlaub eigentlich weniger. Es ist viel schwieriger, safer use in einer Umgebung zu machen, die man nicht kennt, in einer Kultur zu machen, wo man sich nicht auskennt, in einem Land zu machen, wo man die Sprache nicht kennt. Das sind Parameter, die safer use und reflektierten Konsum erschweren. Aber im Urlaub ist genau das Gegenteil der Fall. Man fühlt sich viel sicherer und freier, weil man halt irgendwie sich gerade eine Ausnahmesituation schafft. Und genau diese Diskrepanz, die gilt es anzusprechen und zu reflektieren. Und darum sollte es genau in dieser Folge gehen, dass man ja einfach anfängt, darüber nachzudenken, zu reflektieren und für sich informierte, wohlüberlegte Entscheidungen trifft, wie auch immer die ausschauen mögen. Da möchte ich gar nicht reinreden, sondern eher, und da geht es ja immer in meinem Podcast darum, reflektiert und informiert zu handeln. Und das war es auch mit dieser letzten Folge vor der Sommerpause. Wie fandet ihr die Folge? Wie fandet ihr das Thema? Ich fand das mal so ein bisschen out of the box vielleicht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob euch das gefallen hat. Und wenn ihr 20 Sekunden habt, um diesen Podcast zu unterstützen, wäre ich euch mega dankbar, wenn ihr dem Podcast auf eurer Podcast-Plattform folgt und ihn bewertet. Das wäre echt super, super hilfreich und für mich ein guter Start in die Sommerpause. Und wir hören uns alle im September wieder. Ich freue mich riesig drauf. Habt einen safen Sommer, passt auf euch auf, habt aber auch viel, viel Spaß. Bis dann!